gehe mal davon aus, dass das, dass es etwas gibt heute, ein paar mehrere Sachen, aber eine Sache besonders, die uns heute alle miteinander verbindet, ohne dass wir das geahnt haben. Wollen Sie wissen, was ich meine? Ich vermute, dass wir heute Morgen uns alle umgezogen haben. Also, dass wir uns ausgezogen haben und wieder frisch angezogen haben. Ich hoffe es. Ich habe keinen Verdacht hier, ich habe nichts gerochen. Als ich beim letzten Mal hier war, im September, habe ich geschaut, in der Tat, haben wir uns den Predigtext angeschaut, den wir gerade schon gehört haben. Da hieß das der Titel, wir ziehen aus. Da ging es ums Ausziehen. Und heute, das habe ich damals schon verraten, wenn ich wiederkomme, werden wir uns wieder anziehen. Zum Glück gab es zwischendurch auch schon mal körperliche Kleidung, die wir aus- und wieder angezogen haben. Es geht also um die geistlichen Dinge. Und das, was ich jetzt heute mitgebracht habe, will ich mit einer interessanten Logik einfach mal vorwegstellen. Ich glaube, dass ich die meisten von Ihnen nicht überrasche mit dem, was wir jetzt hier lesen und was wir gerade schon gehört haben, ist sicherlich für viele, die gläubig sind, die das Wort Gottes kennen, nicht überraschend. Und doch ist es so, wie jetzt hier in diesen Farben oder wie diesen Zeilen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der Autor ist, von Knoblauch habe ich das mal gelesen, oder Knobloch heißt er, gehört heißt noch nicht verstanden. Verstanden haben wir vielleicht schon eine Menge, auch von dem, was wir gleich nochmal hier lesen. Aber nur weil ich es verstanden habe, heißt es noch nicht, dass ich damit einverstanden bin. Auch da könnt ihr mir vorstellen, ja, da werden viele nicken und sagen, ja doch, finde ich nicht so schlecht, bin ich auch einverstanden mit. Die nächste Zeile, die wird praktischer. Und deswegen freue ich mich, dass ich jetzt immer, wenn ich ja hier bin, nach und nach mal den Kolosserbrief schaffe. Irgendwann ist der Kolosserbrief durch. Mal gucken, in welchem Jahr wir das schaffen. Einverstanden heißt aber noch nicht getan. Und getan, selbst wenn es mir zwischendurch gelingt, wenn ich es tue, heißt es noch nicht, dass es zu einer Gewohnheit wird. In diesem Zitat heißt es, erst die Gewöhnung schafft anhaltende Veränderung. Ich habe unten drunter, sieht man mein Kürzel, in Grau habe ich meinen Anhängsel noch angefügt. Um das nicht zu verfälschen, dieses Zitat, ich sage, die Veränderung kann dann auch eine Charakterbildung zur Folge haben. Kann, muss nicht, aber wenn ich etwas regelmäßig immer wieder tue, das kann im Destruktiven sein, ne, im Negativen, aber auch im Guten. Kann die Veränderung, also eine Gewohnheit schafft eine anhaltende Veränderung und eine Veränderung, man kann ja auch etwas ständig tun, aber eine Veränderung kann auch den Charakter prägen. Ich glaube, dass es wirklich sehr interessant ist, sich vorzustellen, was wäre, wenn ich das Alte ausziehe. Wir haben gerade von ganz viel Destruktiven gehört, wir schauen gleich nochmal kurz rein. Wenn ich nun ablege, hier ist die nächste Folie, wir haben gerade gehört, wir ziehen aus. Ich wollte nicht mehr Haut zeigen, ne, damit hier niemand nervös wird. So. Wir wollen das Alte ausziehen. Zorn. Gott kann auch zornig sein, aber es gibt destruktiven Zorn. Ne? Man darf auch mal zornig sein. Es gibt Ungerechte in dieser Welt, wo man über niemanden zornig sein darf. Das ist, Zorn ist nicht gleich der Sünde, aber es geht bei diesem Zorn um destruktiven Zorn, um Zorn, der zerstörend ist. Und diese Aspekte beschreiben das hier. Zorn, Grimmigkeit, Bosheit, das wollen wir ausziehen. Das ist wie dreckige Kleidung, wie stinkende Kleidung. Das wollen wir nicht an uns ranlassen. Lästern, also schlecht über andere reden, auch schlecht über Gott oder so reden, über andere Religionen schlecht reden. Schandbare Worte, da geht es nicht darum, dass man keine Witze machen dürfte, sondern schmutzige Fäkalwitze und so, Herabwürdigendes oder sexualisierte Witze, ich habe im Griechischen geguckt, was meint man mit diesem Wort, ne? In dem Grundtext geht es nicht darüber, dass man nicht Witze machen würde, sondern schandbare Worte habe ich deswegen gewählt, weil es das zum Beispiel Sexualität herabwürdigt. Also anzügliche Witze, manchmal sind trotzdem Witze irgendwie auch witzig. So, ne? Aber es gibt, wo man merkt, das ist irgendwie eklig, das ist unangemessen. schandbare Worte und auch Lügen. Ja, wir wollen das ablegen, wir wollen ehrlich sein. Gott ist ehrlich und wir wollen ehrlich sein. Und dann heißt es weiter, hieß es in der Passage vorher, belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur ausgezogen. Also ihr benutzt das Bild vom Ausziehen. Ihr habt das Alte ausgezogen, als ihr euer Leben Jesus übergeben habt. Und ihr habt den neuen Menschen mit seinen neuen Handlungen, interessant, Handlungen, ja, mit neuen Handlungen angezogen. Und dieser erneute Mensch versteht immer mehr den, der ihn geschaffen hat. Ich will diesen Gedanken nicht vertiefen, aber ich finde ihn wirklich bedeutsam. Deswegen habe ich dieses Zitat von Knoblauch verwandt. Wenn man sich in Dingen übt, verändert das unsere Persönlichkeit. Je mehr ich in Wesenszügen lebe, die zu Gott passen, werden wir immer mehr Gott verstehen. Also ich lade darum bewusst so ein, zu sagen, ich möchte ein Mensch sein, der sich in diesen Dingen auch übt, der das Alte ablegt und nicht mehr ein Lügner, ein Schwätziger ist oder einer, der grimmig ist oder der neidet. Ich will so einer nicht sein. Sondern jetzt gucken wir uns gleich an, was wir anziehen werden, weil ich dann immer mehr auch Gott verstehe, wie er tickt, was ihn ausmacht. Wir werden dieses Üben, dieses Einüben dessen, was Gottes Wesenszüge sind, lässt mich ihm immer näher kommen. Das kann man sich bei Freunden oder bei Paaren vorstellen. Ja, je mehr ich mich auf die Wünsche und das, was meinem Gegenüber Freude macht, je mehr ich mich darauf einlasse und sage, ich will das bewusst tun, weil es dir Freude macht, umso mehr verbindet doch das mich mit dieser Person, oder? Kann man sich vorstellen. Sei es der Nachbar, eine Freundin, sei es die Eheleute. Wenn ich das tue, was dem anderen Freude macht, verbindet mich immer mehr. Es verbindet diese beiden Menschen miteinander. Dieser erneute Mensch versteht immer mehr den, der ihn geschaffen hat. Also wir würden damit immer mehr unseren Gott verstehen. Es kommt in diesem Leben also nicht darauf an, ob man aus dem Judentum kommt oder nicht Jude war, ob man zu den zivilisierten oder unzivilisierten Volksgruppen gehört. Damals gab es noch, ne, die Römer und dann gab es die Germanen im Norden und was weiß ich. So, dann in Afrika waren die Römer auch schon ein bisschen unterwegs, Nordafrika. Also man kannte so die Zivilisationen und die Nationen und überall kamen Menschen zum Glauben an Jesus. Und Paulus sagt, es kommt nicht darauf an, aus welchen Nationen wir kommen. Es kommt und auch nicht, ob man ein Sklave ist, damals gab es noch Sklaven, oder ob man ein freier Mensch war, sondern es kommt darauf an, dass Christus in uns lebt, dass er in uns Raum hat, dass er in uns sein darf. Übrigens, wenn wir uns anziehen, bleibt das immer äußerlich. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück gegessen. Ja? Aber das Naheste, mehr als jegliche Kleidung, wäre ja, wenn wir etwas in uns aufnehmen. Näher geht's nicht, oder? Interessant, dass er sagt, wenn wir jetzt auch das Bild von Kleidung verwenden, altes Ausziehen, schmutziges, hässliches, dreckiges, stinkendes, schändliches, ziehen wir aus. Aber er sagt, unabhängig, was wir für eine Biografie haben, ob wir Reiche oder Arme sind oder waren, ob wir erfolgreiche Menschen waren und heute nicht mehr sind oder so, es kommt darauf an, dass Christus in uns lebt, in uns. Also noch näher geht's nicht, dass er in uns Raum bekommt. So, und wenn jetzt dieser Jesus in uns Raum hat, oder beziehungsweise bevor wir uns gleich anschauen, wie das mit dem Anziehen ist, will ich noch einen ermutiger Vers dazu nehmen. Weil das jetzt das Bindeglied ist zwischen dem Ausziehen und dem Anziehen. Was motiviert mich denn? Was könnte mich dafür motivieren, zu sagen, das Alte ziehe ich aus? Denn es ist auch ein bisschen bequem, grimmig zu sein. Und schlecht über Leute zu reden und zu denken, ist auch irgendwie interessant, sonst würden wir es ja nicht machen. Ja? Und Lügen ist manchmal einfacher, als die Wahrheit zu sagen. Und im Zorn festzuhalten und die bösen Geschichten weiterzuerzählen, ist manchmal weniger anstrengend, als die Klappe zu halten und versöhnlich zu sein. Oder? Was könnte uns denn motivieren, überhaupt zu sagen, ich will das Neue anziehen? Paulus hat eine geniale Begründung. Eine geniale Begründung. Er sagt, weil, da steht extra das Wort, ich habe das, weil ist verbindend, ja, so ein Bindewort, und das habe ich extra unterstrichen, damit wir sehen. Weil wir Auserwählte sind. Eine meiner Töchter, die haben wir nicht selber gezeugt, wurde in der Schule dafür gehänselt, dass sie ein Pflegekind sei. Hat man sie verachtet und gesagt, du bist ja nur ein Pflegekind. Und ich habe mich für sie so gefreut. Ihr wisst alle, was ein Pflegekind ist. Ne? Ist nicht adoptiert, sondern in der Dauerpflege. So, trägt auch nicht unseren Namen und so, möchte gern unbedingt den Namen ihrer Herkunftsfamilie tragen und so. So. Aber dann hat sie Folgendes, hat man sie versucht, dafür sie zu damit zu frustrieren. Und dann hat sie wohl ihrem Klassenkameraden gesagt, ja, aber meine Eltern haben mich ausgesucht. Und ich habe mich so für sie gefreut. Die Bibel beschreibt, dass die, die vorher ohne Christus waren, Kinder des Vaters der Finsternis waren. Und wer Gottes Kind wird, der Titel sagt das schon, Gottes Kind, ja, wird zu einem Kind des Lichts. Und der Papa im Himmel sagt, weißt du was, junge Mädchen, ich habe dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte, ich habe mich für dich entschieden. Ich habe dich auserwählt. Du kommst in den Status eines Geheiligten. Du bist eine geliebte Person. Wie genial ist das denn? Zu wissen, ich bin geliebt von meinem Schöpfer, der wollte, dass ich leben darf. Ist das ein Traum? Das ist der Hammer. Die Menschen um uns herum, die das nicht kennen, die kennen das nicht. Die müssen, werden hoffentlich von vielen tollen Leuten geliebt und wertgeschätzt, hoffentlich. Aber wenn man das nicht hätte, selbst dann, wir brauchen das zu wissen, boah, ich bin den heiligen Status von Gott versetzt, ich bin ein Geliebter, eine Geliebte von meinem Schöpfer. So, und wenn ich das weiß, also wenn mein Herz das begreift und sagt, okay, so sieht mich Gott, und er sagt, so, Junge, Mädchen, jetzt ziehen wir mal den Dreck von gestern aus, das alte Leben, wo du noch ohne mich warst, ohne Gott in deinem Herzen warst, das lassen wir jetzt mal hinter uns, das ziehen wir aus. Mach uns einmal ordentlich nackig, dann werden wir gewaschen. Gibt es dieses Bild vom gewaschenen Blut des Herrn, ja? So, das ist ja nur ein Bild, sonst wird man ganz klebrig vor lauter Blut. Aber ne? So, dein Leben wird gereinigt und jetzt ziehen wir das Neue an. Und auf das will ich heute hinaus, auf das wollen wir heute nutzen. Der sagt, wenn das Alte ausgezogen ist, dann ziehen wir jetzt Folgendes an. Und jetzt machen wir ein Experiment. Wir gehen tatsächlich diese Bibel, Verse oder die Reihenfolge genauso durch, wie Paulus das in seinem Text geschrieben hat. Ob er damit einen ganz gezielten Sinn dahinter hatte, weiß ich nicht. Da scheiden sich auch die Geister. Das will ich fairerweise sagen, damit man nicht denkt, okay, das ist jetzt hier der große weiße letzter Schluss. Aber ich finde es frappierend, also auffällig, die Begriffe, die jetzt Paulus verwendet, von dem er sagt, lass uns das mal anziehen. Wenn wir uns das wie Kleidungsstücke vorstellten, dann ist die Reihenfolge sehr interessant. Denn wenn wir uns anziehen, womit beginnen wir? Üblicherweise? Mit der Unterwäsche. Ne? Also nicht mit der Hose, nicht mit der Bluse oder so. Wir beginnen mit der Unterwäsche. Also mit dem, was am nahesten an den Körper rankommt, geht ja nicht anders. Und er beginnt jetzt hier mit dem Ersten, wenn er sagt, weil ihr so Geliebte seid, Auserwählte, dann zieht bitte an Mitleid und Erbarmen. Ich habe extra das doppelt gemacht. Ich habe auch männlich und weiblich hier gewählt, ne? Unterwäsche, damit jeder weiß hier im Raum, ach ja, hier wird nicht irgendwie nur die Männer, nur die Frauen, Mitleid und Barmherzigkeit. Habe ich extra so gewählt, dass beide vorkommen. Stellt euch mal vor, das Naheste, das an uns herandürfte, wäre Barmherzigkeit und Mitleid. Wo gehörte das mehr hin als unmittelbar an uns heran? Wir kamen davon vorhin, dass wir sagen, wir würden Gott immer mehr kennenlernen, ja, der uns gemacht hat. Wir wären Menschen, die sagen, ich möchte jemand sein, der mitleidet und der barmherzig ist mit dem anderen. Ich kann sogar mit einem Mistkerl barmherzig sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe damals auch dadurch erstmal begriffen, warum Jesus, was er meint, wenn er sagt, segne deine Feinde. Wie kann ich denn jemanden segnen, der wirklich böse zu mir ist, der sich wie ein Feind verhält? Ich habe mich so gefragt, warum hat es jemand nötig, so böse über mich zu reden und mich in ein schlechtes Licht zu rücken? Warum? was ist bei dem denn los? Das löst noch nicht das Problem, ne? Das ist mir schon klar. Aber es veränderte meinen Blick auf diesen Menschen, dass ich gedacht habe, eigentlich tut der Mensch mir leid, dass er es nötig hat, mit Lügen und mit bösem Gerede sich in ein gutes Licht zu rücken und mir Nachteile zu verschaffen. Was ist mit dem denn los? Ich kann immer noch gucken, dass ich aus der Nummer rauskomme. Ne? Das ist das eine. Aber das andere ist, dass ich mitleiden kann. Und wenn ich jemand Mitleid habe mit einem bösen Menschen, dann bin ich jemand, der auf einmal sagt, Jesus, bitte erbarm dich dieser Person. Und dann segne ich meinen Feind. Das ist Segnen, Feind segnen. Jesus zu sagen, es tut mir leid, dass dieser Mensch so drauf sein muss. Mach was mit diesem. Komm in sein Leben. Zeig ihm auf, in was für einer Denkwelt dieser Mensch ist. Paulus macht den Christen Mut und sagt, er macht uns Mut. Zieh an, Mitleid, Erbarmen. Schau aus einem barmherzigen und mitleidenden Blick auf deinen Mitmenschen. Es geht nicht darum, alle fünfe gerade sein zu lassen. Es geht nicht darum, Schlimmes schön zu reden. Das ist es nicht. Aber eine Haltung zu haben aus dieser Perspektive, ich möchte mit dem anderen leiden, ich möchte barmherzig sein mit dem anderen. Wir leben davon. Wir feiern nachher Abendmahl. Danke, dass ich heute die Ehre habe, mit euch Abendmahl zu teilen. Wir leben davon, dass unser Schöpfer, der lebendige Gott, mit uns barmherzig war. Mitleid hatte damit, was wir nämlich sonst zur Hölle führen. Wer nicht sich an Christus hängt, fährt zur Hölle. Das war klar. Ab dem Sündenfall war klar, dass wir Menschen zur Hölle fahren würden, wenn wir nicht Jesus annehmen, nicht erlösen, nicht ein Opfer haben, das für uns bezahlt. Gott selber, wir leben von seiner Barmherzigkeit, seinem Mitleid. Ich will das anziehen. Jetzt kommen ein paar T-Shirts. Die habe ich dann doch alle irgendwie, die ganzen verschiedenen Begriffe mal gewählt, dass sie alle auf einer Ebene wären. Wenn ich Mitleid habe, wenn ich barmherzig sein mag, fällt es mir leichter, freundlich zu sein. Er sagt, zieh an Freundlichkeit. Es ist nicht mehr so viel Gezwungenes. Es ist nicht so viel, du solltest jetzt beim Bäcker, der Verkäuferin, die solltest du jetzt anlächeln und freundlich sein. Sondern, ja, du freust dich aber mit, weil du denkst, danke. Also ich mache das immer wieder, danke, dass sie mir das so verkaufen. Danke, dass sie so früh aufstehen. Da bin ich schon, versteht ihr, das sind so halbe Sätze und jemand ist, lächelt, strahlt dich an und denkt, wow, höre ich selten, dass jemand Dankeschön sagt dafür, dass jemand, ne, dass diese Person früh aufsteht, um für mich schon gearbeitet zu haben. Frühmorgens. Freundlichkeit. Ich hatte mal eine Rechtslage mit verschiedenen Ämtern. Und bei den Ämtern, bei Behörden ist ja immer die erste Frage, wer ist zuständig? Ne? Das haben mir auch Beamte bestätigt. Meine Schwägerin ist Beamtin im Arbeitsamt. So. Die erste Frage ist immer, wer ist zuständig? Das ist Pflicht. So. Jetzt war ich auf dem Amt und es gab keinen, der sich zuständig fühlte. Aber die Dame in der Stadt Herne, an der Rezeption, also am Telefon, vermittelte mich immer weiter. Ich glaube, ich habe 5-mal bin ich bei der gelandet, immer wurde ich wieder weggedrückt oder jemand sagt, bin ich nicht zuständig, hat aufgelegt. Dann landete ich wieder in der Rezeption und dann hat sie, ich habe noch eine Idee, sagt sie. Und ich war 5-mal mindestens, habe ich bei dieser Dame, bin ich da weitergeleitet worden. Und ich habe tatsächlich nachher jemanden gefunden, der mir weiterhalf. Ich war so glücklich, dass ich weitergekommen bin. Dann habe ich die Dame wieder angerufen. Ich sage, kennen Sie mich noch? Ja, sagt sie, ich glaube, wir haben heute schon mal telefoniert. Ja, ich sage, schon ein paar Mal haben wir heute telefoniert. Und Sie haben mir weitergeholfen. Und dann habe ich mich bei dieser, dann fragt sie, was kann ich für Sie tun? Ich sage, diesmal nichts für mich, diesmal mache ich was für Sie. Ich habe nur angerufen, um Ihnen Danke zu sagen. Sie haben mir mit Ihrer Freundlichkeit und Ihrer Bereitschaft, mir zu helfen, weitergeholfen. Und dann hörte ich das Strahlen durch den Hörer. Die weiß nicht, dass ich ein gläubiger Mensch bin oder so. Darum ging es auch gar nicht. Das ist eine Übung in unserem kleinen Alltag. Ich möchte freundlich sein. Ich möchte auch, in einer anderen Sache, das war auch eine Beamtin, die wurde ganz biestig. Da war noch hinter der Glasscheibe beim Corona. So, ging es um Jugendamtsfragen und Einbürgerungsfragen mit unserer Tochter und so. Die war ganz biestig, die macht uns
Da habe ich mir gedacht, weißt du was, hier, Freundlichkeit, das war ja jetzt nichts Neues für mich. Ne? Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, heute ist ein großer Tag. Wir haben jetzt 3 Jahre lang über Behörden und Übersetzer und Dolmetscher und Konsulat, sind wir heute so weit. Das habe ich ja mit ihr im Dialog gemacht, so, ne? Und die Frau hörte das hinter der Scheibe, die so biestig war und so knurrig. Und dann habe ich gesagt, heute ist der große Tag, heute bist du eingebürgert, heute bekommst du einen deutschen Pass und so. Und dann merkte man diese, und ich habe mich bemüht, ich habe gedacht, sei freundlich, sei freundlich, sei freundlich. Ich habe Barmherzigkeit mit dieser Frau. Wer weiß, was die Frau alles an Menschen hinter ihrer Glasscheibe erlebt. Was sie sich für dumme Sprüche anhören darf und wie vielleicht Bürger gehässig sind oder Vorwürfe machen, wie auch immer. Ja? Was hat die vielleicht schon erlebt? Ich habe gesagt, so, es geht jetzt nicht um diese Frau und um meine Gefühle, ich bin freundlich. Und dann haben wir dieses Stück gespielt, diese Szene ihr vorgelebt und sie war nachher ganz nett. Und hat uns gratuliert, als sie nachher den Pass uns in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, freue ich mich für Sie, dass das gelungen ist. So, jetzt habe ich viel erzählt, die Zeit läuft davon. Demut. Ich möchte einer sein, der sich zurücknehmen kann, der das Wohl des anderen sucht, der sagt, weißt du was, wenn du das jetzt brauchst, sollst du das bekommen. Es geht nicht um mich, dass ich groß dastehe. Wenn es dir jetzt hilft, dass du dein Lob bekommst oder dass du den ersten Platz bekommst oder wo auch immer. Ich will meine Rolle finden in der Gruppe oder in der Familie oder in der Gemeinde. Es geht nicht um dich. Das ist so viel leichter, wenn schon die Unterwäsche geklärt ist. Ja? Wenn das schon geklärt ist, ist das Nächste so viel leichter. Ich möchte nicht meine Vorteile suchen, sondern demütig sein. Das Nächste ist Sanftheit. Das ist so für Leute, die schnell reden und viel reden wie ich, gar nicht so leicht. Ja? Und dann kommt auch schon mal schnell der Gedanke raus, den ich über Worte, die ich gedacht habe. Sanft zu sein. Ich möchte einer sein, der sich eine Wortwahl, einen Tonfall überlegt, wenn Druck entsteht, wenn man sich übereinander ärgert, wenn man enttäuscht ist oder so, ja? Wenn man sich erniedrigt fühlt, wenn ein Problem gelöst werden muss, eine Spannung da ist, möchte ich einer sein, der sanft ist. Paulus sagt, zieht an Sanftheit. Er sagt, zieht an Geduld. Also noch mal einen Schritt zu gehen, vielleicht noch mal abzuwarten oder sich jemand zu holen und sagen, weißt du was, hilf du uns jetzt mal, jetzt wird es gerade zu viel hier, aber ich will nicht unsanft werden, ich möchte geduldig sein. Ich brauche jetzt jemanden, der hier hilft, dass es lieber mit Frieden gelöst wird und dass wir zu einer guten Lösung kommen. Das nächste finde ich auch sehr interessant, das ist jetzt, gehört zusammen, diese beiden T-Shirts. Das nächste ist, er sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Mit einer interessanten Begründung, da kommt wieder ein Weilwort, seht ihr das, ein verbindendes Wort. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen, weil auch der Herr uns vergeben hat. Wisst ihr, was ich hier reingeschrieben habe bei mir in die Bibel? An die Besserwisser wie Nils steht hier. Habe ich mir hier reingeschrieben. Warum möchte ich mich darin üben, dem anderen nicht Schuld nicht nachzutragen, großzügig zu sein mit der Unart der anderen. Ich bin so ein kleiner Klugscheißer. So ein Besserwisser, einer, der sich bemüht, immer alles richtig zu machen. Natürlich bin ich damit dann das Vorbild für alle anderen. Ne? Ist ja klar. Ich möchte lernen, nachsichtig zu sein. Es geht nicht darum, Fehler schön zu reden. Es geht nicht um 5 gerade sein lassen, aber nachsichtig zu sein. Da fangen wir wieder bei der Unterwäsche an, wisst ihr noch? Ich möchte barmherziger sein. Der andere tickt auch einfach anders. Ich hatte heute Nachmittag ein interessantes Gespräch mit meiner Frau. Über eine und dieselbe Situation kamen wir zu unterschiedlichen Ergebnissen, wie wir das bewerten. Und da habe ich gedacht, und das ist ja jetzt auch noch die Frau, von der ich überzeugt bin, dass das die beste Wahl meines Lebens war. Wisst ihr? Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mir gesagt, dieser kleine Moment half mir nochmal zu merken, Nils, deine Sicht ist deine Sicht. Und diese Frau, die du so wertschätzt, hat zur selben Sache eine andere Sicht. Und da muss es offensichtlich meine Sicht nicht die allein richtige sein. Sondern sie kann auch anders bewertet werden. Ich möchte nachsichtig sein mit den anderen, weil auch der Herr mit mir vergeben hat und sagt, komm Nils, das kriegen wir. Das kriegen wir doch aus der Welt, dein Versagen. Und dann kommt die Überkleidung. Überm T-Shirt schreibt Paulus dann weiter.
Also, vorher hat er gesagt, vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch den anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Und euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Ich habe Liebe und Frieden gewählt. Beide in ein T-Shirt, in eine Bluse gebracht, in einen Pulli. Was auch immer die Überkleidung wäre, ja? Wenn wir von Liebe reden, von Frieden reden, habe ich den Eindruck, dass Paulus das so genial gemacht hat, dass er eigentlich ganz viele Begriffe uns gerade gegeben hat, die genau das beschreiben. Also wenn wir von Liebe reden, haben wir so ein Megawort, oder? Wenn wir Liebe beschreiben, wenn wir Liebe benutzen, könnten wir ganz viele Aspekte nehmen, ganz viele Worte, die Liebe beschreiben. Wenn wir von Frieden reden, haben wir ein großes Wort und wir brauchen ganz viele kleine Begriffe, die das beschreiben. Wie ist denn Frieden? Ich würde sagen, das, was wir hier gerade die ganze Zeit gehört haben, ist Frieden suchen. Ich bin nachsichtig mit den Fehlern der anderen, weil mein Gott mit mir großzügig ist. Frieden suchen ist Sanftheit. Geduld ist Frieden suchen, ist Ausdruck von Liebe, von Wertschätzung, dem anderen das zu geben, was er braucht, Freundlichkeit, Demut. Ja? Paulus sagt, ey, nachdem ihr ausgezogen habt, dann zieht das an. Denn die Liebe verbindet euch miteinander. Frieden verbindet euch miteinander. Und zwar nicht als der große Appell, du solltest, du müsstest, sondern fang mit dem ganz Kleinen an, ganz unten, mit dem Engsten, was an dich ran darf, mit dem Intimsten, was an dich ran darf, deine Unterwäsche, Mitleid und Barmherzigkeit. Was kommt ganz oben drüber? Jetzt zurzeit ziehen wir nichts anderes mehr drüber, ne? Überm Hemd. Aber wenn es mal dolle kommt, wenn es regnet und schüttelt und stürmt und uns alles bedrängt, dann brauchen wir einen Mantel. Und das Letzte, was er beschreibt, ist, und sei dankbar. Es geht bei dieser Dankbarkeit nicht allein um das Aufzählen all des Guten. Wir können jetzt dafür dankbar sein, dass wir in einem reichen Land leben. Wir können dankbar sein, dass wir keinen Krieg haben, dass wir genug zu essen haben, dass die Rente bezahlt wird oder die Sozialkassen funktionieren. Es gibt viele Gründe des Dankbarseins. Aber es gibt viele Menschen, die das auf dieser Welt ja nicht haben und trotzdem gilt ja diese Aussage, sei dankbar. In der Bibel steht interessanterweise nicht, wir sollen für alles dankbar sein, sondern in allen Dingen. Was ist also das Thema, wenn Paulus sagt, zieht an, ne? Barmherzigkeit, Mitleid, Sanftmut, Demut und so weiter. Und am Ende der Mantel wäre die Dankbarkeit. Worum geht es also dann? Wofür soll ich denn dankbar sein, wenn jemand sein eigenes Kind beerdigen muss? Wenn man Geld verliert, wenn man betrogen wurde, wenn man Schmerzen hat und keiner einem helfen kann, wenn Behörden nicht einem so helfen, wie man gerne hätte, dass sie es tun sollen. Wofür soll ich denn da dankbar sein? Kennt ihr den größten Grund, wofür man dankbar sein könnte? Den, der zu jeder Zeit tragen wird, egal in welcher Situation und wo auf diesem Globus? Sag's ruhig laut hier, wer hat geflüstert hier? Dass ich lebe. Dass ich lebe, aber das Leben könnte auch vorbei sein. Eines Tages ist das auch vorbei. Aber solange ich darüber nachdenke, lebe ich noch. Es gibt noch einen größeren Schatz. Aber er baut darauf auf. Der größte Schatz, den uns Gott anbietet, ist, dass wir ewiges Leben haben könnten. Deswegen greife ich das gerne auf. Ja? Dass es Vergebung gibt, dass Gott sagt, ich will, dass du ewig lebst, dass du nicht am Ende deines Lebens zur Hölle fährst, sondern dass du bitte meine Bezahlung, mein Opfer, dass du das annimmst. Ja? Da waren wir vorhin bei erlöst, erwählt, beim erwählt, Geliebte, Geheiligte, ja. Das ist der größte Grund, wofür wir dankbar sein können. Wisst ihr, wir können uns über alles Mögliche ärgern. Wir können grimmig und zornig sein und so weiter. Ich glaube, wenn Menschen dankbar sind dafür, dass sie Christus haben, dann relativiert sich so viel. Nicht alles. Not bleibt immer noch Not. Ja? Und ein Todesfall bleibt ein Todesfall. Ich will das nicht kleinreden. Aber meine Beobachtung ist, und das predige ich mir auch selbst, nicht nur Ihnen, nicht nur euch. Ich will vor allem davon leben und meine Kraft davon nehmen, dass ich weiß, ich bin dankbar dafür, dass mein Gott für mich ist. Und dass er für mich ist, drückt er nicht darin aus, dass ich gesund bin, dass ich viel Geld habe oder dass ich genug Geld habe oder so. Das ist alles nicht. Aber das Eigentliche, was er gemacht hat, ist, er sagt, ich werde extra Mensch für die Menschen. Und ich werde sterben für sterbende Menschen. Und ich werde die Schuld sühnen. Und ich werde sogar auferstehen von den Toten, damit die, die mir vertrauen, auch auferstehen werden von den Toten. Und nächste Woche, Donnerstag, feiern wir Himmelfahrt. Und da hat Jesus genau das sichtbar gemacht. Er sagt, so wie ich in den Himmel auffahre, werden die, die zu mir folgen, eines Tages bei mir im Himmel sein. Das ist doch großartig. Also er sagt, zieh das Alte aus. Zieh das Neue an. Sei dankbar. Und dann komme ich zum Schluss schon. Das rafft das jetzt zum Ende irgendwie als Fazit zusammen. Gebt den Worten von Jesus Christus in eurem Herzen Raum. Schaut darauf, was Jesus dir in deinem Leben über dich sagt. Kenn das Wort Gottes, lies darin. Gebrauch seine Worte weise, heißt es. Lehrt einander, ermahnt einander, ermutigt einander. Ich weiß nicht, wie viel sie Bibel lesen und wie viel Raum sie dem geben, das Wort Gottes zu hören, zu verstehen, zu erfassen. Tankstelle nennt ihr das hier. Warum ist es Tankstelle? Weil Menschen verstehen, weil Gottes Kinder verstehen, das Wort Gottes zu kennen, ist eine Kraftquelle. Weiter sagt er, singt in eurem Herzen Psalmen, Lobgesänge, geistliche Lieder. Ich merke, wie mir zwischendurch, wenn ich auf meinen Autofahrten in meiner Playlist zwischen all den weltlichen Liedern auch dann zwischendurch Lobpreislieder kommen. Ich habe extra eine Mischung gemacht, dass auch Loblieder, nicht nur Loblieder höre und aber nicht nur weltliche Lieder, sondern immer wieder, in dieser Welt lebe ich ja. Und in dieser Welt, in der ich unterwegs bin, ploppen meine Lobpreislieder auf. Es macht mir so viel Freude und so viel Ermutigung, gibt mir Kraft in meinem Alltag. Und dann der letzte Vers in diesem Zusammenhang. Und alles, was ihr tut oder sagt, sagt es oder tut es im Sinne unseres Herrn Jesus Christus. Stell dich vor, du tätest es für Jesus. Barmherzig zu sein, geduldig zu sein, sanft zu sein, Mitleid zu haben. Stell dir vor, du tätest das für Jesus. Auf einmal ist das nicht mehr ganz so schwer, sondern eine Kraftquelle. Und sag Gott, dem Vater, Dank durch Jesus. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, danke für deinen Sohn Jesus, der die Voraussetzung geschaffen hat, in einen heiligen Stand zu kommen, Kinder von Gott sein zu dürfen, Töchter und Söhne, angenommen, geliebt, wertgeschätzt bis in den Tod. Danke, dass wir Grund haben zur Dankbarkeit, weil das der größte Grund ist unseres Glaubenslebens. Dankbar zu sein, dass du dich für uns investiert hast. Lieber Jesus, wir wollen dich dafür verehren. Wir werden gleich miteinander Abendmahl feiern und uns daran erinnern, dass das Größte, was wir irgendwie empfangen konnten, dein Sühnetod war. Dein Tod und deine Auferstehung. Dafür verehren wir dich und wir wollen auch unsere Verehrung durch unseren Lebensstil sichtbar machen. Wir wollen das anziehen, das Gute. Und das Hässliche und das Dreckige wollen wir ausziehen und das Gute anziehen und damit auch dadurch dich immer besser kennenlernen. Danke, dass du uns ermutigst und herausforderst zugleich. Amen.